Also wenn du ein Geschwisterchen hast, dann bedeutet das etwas. Und die Bedeutung ist zum Teil richtig toll und hat seine ärgerlichen Seiten.
Ja.
Davor kann ich dich nicht immer bewahren, oft genug, aber oft genug auch nicht.
Hi und schön, dass du da bist hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Alle 2 Wochen geht es hier um eure Fragen. Natürlich nicht ohne Elke Schicke, der Diplompsychologin und systemischen Therapeutin unseres und eures Vertrauens.
Hallo Elke.
Guten Morgen, guten Morgen.
Hast du gute Laune?
Ja, ich bin ganz, ja, hab ich.
Das ist so schön.
Ja.
Freue ich mich. Ich auch. Es kann nur gut werden. Wollen wir direkt einsteigen?
Mein Onkel, ne? Ja. Ich habe bei denen gewohnt eine Zeit und wenn ich und meine Cousins gesagt haben, ich habe schlechte Laune, hat er immer gesagt, du bist zu jung für Launen.
Das ist auch eine Maßnahme.
Fällt mir gerade bei guter Laune ein. Das habe ich nie verstanden, ab wann man die Erlaubnis für Launen hat. Wenn nicht als pubertierende Jugendliche.
Ach, da warst du ein Pubertier. Ja. Ja, ich würde sagen, im Nachgang würde ich sagen, dein Onkel hat das falsch gesagt.
Das finde ich auch. Ne? So vieles.
Ja, Onkel. Halt, ne? So, wir haben eine Mail bekommen. Ich glaube von einer Mama. Bestimmt. Ich lese sie mal vor. Hallo, vielen Dank erstmal für euren wunderbaren Podcast. Ich freue mich über jede Folge und nehme immer sehr viel mit. Auch wenn ich eine sehr treue Hörerin bin, vielen Dank dafür, hätte ich nie gedacht, dass ich euch tatsächlich selbst mal eine Frage schicke. Vielleicht auch aus der Sorge heraus, dass sie in einer vorherigen Folge schon besprochen wurde und ich mich nicht mehr erinnern kann.
Wir könnten uns auch nicht erinnern.
Das, und ich musste gerade denken, ist ja wie in der Schule, wo man, wenn man nicht aufgepasst hat so richtig, wo man nicht ganz genau weiß, welche Frage man noch stellen kann. Kennst du diese Leute, die dann immer sich gestreckt haben und eine Frage von vor 2 Minuten? Auch bei jedem Elternabend.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, kannst du dich an alle Folgen erinnern?
Nee. Obwohl ich mich sehr, sehr gut an gesprochenes Wort erinnern kann, aber das ist ja jetzt, also ich meine, du blickst ja auf 6 Jahre oder so zurück.
Na, aber zumal die Themen sich ja häufig verschränken.
Ja, ja.
Man also sagt ja bitte, so oft schreibt das uns trotzdem.
Alles doppelt und dreifach. Ja. Ja, im Zweifel kann ich dann ja zurückschreiben, hey, deine Frage haben wir schon eigentlich beantwortet in der und der Folge und dann weißt du genau, was du nehmen kannst. Also das mache ich auch häufig.
Ja?
Also, ja.
Na, dann weißt du es ja doch, na gut.
Ja, ich bin da.
Na gut. Also, aber was möchte sie? Wir tun alles.
Schon alles. Ich frage mich gerade sehr oft, welcher Umgang unter Geschwistern normal ist. Das frage ich mich auch. Und inwieweit ich da als Mutter positiv einwirken kann. Meine Kinder sind 5 und 1, haben also einen eher größeren Altersabstand. Am Anfang war ich darüber sehr froh, weil der Große gerade im 1. Jahr nach der Geburt in vielen Dingen schon selbstständig war. Ich habe viel gelesen, was die Geburt eines Geschwisterchens mit Kindern macht, weil ich mir dachte, dass der Große ja immerhin 4 Jahre Einzelkind war und ich ihn gut darauf vorbereiten wollte. Wir haben also versucht, dass die Umstellung für ihn nicht mit allzu krassen Veränderungen einherging und haben zum Beispiel bei unserer Wortwahl darauf geachtet, dass er nicht wegen des Geschwisterchens bestimmte Dinge nicht mehr oder jetzt neu machen sollte. Das hat, denke ich, auch ganz gut geklappt. Ab dem Moment, wo der Kleine mobiler wurde, haben wir ihm Rückzugsmöglichkeiten eingerichtet, damit er trotzdem in Ruhe spielen und bauen kann, ohne dass der Kleine alles durcheinander bringt oder kaputt macht. Oder, bei uns großes Thema, nicht ansabbert. Das Baby hat mein Spielzeug angesabbert.
Okay.
Jetzt ist es allerdings oft so, dass der Kleine weg bzw. nicht dabei sein soll. Ich versuche dann zu erklären, dass es wichtig wäre, ihm zu zeigen, wie er mitspielen kann, er ihm Dinge geben soll, mit denen er trotzdem spielen kann und versuche ihn auch zu beruhigen, dass man alles ersetzen kann, falls doch mal was kaputt gehen sollte. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger gut. Manchmal denke ich, fehlt ihm die Empathie mit dem Kleinen. Das vermisse ich manchmal auch im Umgang mit kleineren Cousinen oder anderen Kindern, die ihm sehr vertraut sind. Ich versuche ihm zu erklären, dass er, wenn die Kleineren etwas unbedingt möchten, obwohl er gerade damit spielt, auch mal nachgeben kann. Er kann in solchen Situationen sehr auf Gerechtigkeit beharren und unnachgiebig sein. Gleichzeitig kann ich verstehen, dass er seine Grenzen verteidigt, zumal er sehr sensibel, eher schüchtern und zurückhaltend ist und in der Krippe erstmal lernen musste, dass man sich auch verteidigen und Stopp sagen darf. Ich denke auch, dass es völlig okay ist, wenn er nicht alles teilen oder abgeben möchte, nur weil er älter ist und von ihm ein vernünftigeres Verhalten erwartet wird. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass er großzügiger und leichter damit umgeht, dass er die Spielsituationen nicht alleine kontrollieren kann. Ich merke, dass mich diese Konflikte, insbesondere mit kleineren Kindern, sehr stressen, weil ich einerseits sein Verhalten oft verstehen kann und gleichzeitig auch denke, er als der Ältere könnte damit noch schlauer umgehen. Da haben wir wieder das Heuschreckenproblem.
Mhm.
Ich frage mich nun, ob das Verhalten altersgemäß ist und völlig in Ordnung oder ob ihm da wirklich die Empathie fehlt. Wie könnte ich vielleicht mit Büchern oder Ähnliches das Thema altersgerecht besprechen? Reicht es, wenn ich ihm die Situation des anderen erkläre und ihn bitte zu überlegen, wie sich das für ihn anfühlen würde? Ist es am Ende mein Harmoniebedürfnis und die Konflikte zwischen den Kindern einfach normal? In meiner Herkunftsfamilie waren Streit und Konflikte nicht an der Tagesordnung, nicht weil es sie nicht gab, sondern weil sie nicht ausgelebt werden durften. Über eure Gedanken freue ich mich sehr. Viele Grüße.
Ja.
Ja. Ja, auf die letzte Frage.
Sag mal so, bei mir zu Hause bin ich das jüngste Kind.
Mhm.
Ich glaube ja, dass die Jüngsten es wahnsinnig leicht haben. Und ich beneide die ältesten Kinder nicht.
Mhm.
Das ist eine eigene Einschätzung. Die ältesten Kinder haben ihren Vorteil, die mittleren den anderen und die jüngsten wieder den anderen.
Mhm.
Ich persönlich, also kein Kind ist schlechter dran, egal wo in der Geschwisterreihenfolge, ne? Jeder kriegt ein Krönchen. Aber jetzt für mein Gefühl finde ich tatsächlich die ältere Position ganz schön herausfordernd.
Mhm.
Also die Erste zu sein, alles als Erste durchzuwählen, da steckt viel Tolles drin, da steckt aber eben auch häufig viel Überforderung drin.
Auch von den Eltern, ne?
Ja, weil ich eben noch dazu auch noch dies und jenes soll. Das ist aber auch ein Lernfeld.
Mhm.
So, ich glaube, dieses ewige Erklären von Eltern, also altersangemessen ist Erklären die Aufgabe von Eltern, aber kann ich Gefühle erklären?
Hm.
Und ich kann Gefühle nicht erklären, ich kann niemandem Empathie anquatschen.
Hm.
Und ich weiß auch nicht, ob Empathie das mangelnde Gefühl ist. Also ich nehme an, dass der mit anderen mitfühlen kann und spüren kann und. Ob es sein Handeln leitet, ist eine andere Frage.
Ob er es auch spüren will in dem Moment, vielleicht sind seine eigenen Gefühle viel
richtig.
Zu stark.
Richtig, ich glaube,
ne?
Es geht gar nicht um, habe ich Mitgefühl, sondern es geht um, habe ich genug Sicherheit?
Mhm.
Und teilen können wir häufig gut, wenn wir sicher sind, dass wir genug haben.
Mhm.
Das kennen wir diese Familie nicht, ne? Aber manchmal erreicht man bei Kindern dadurch, dass man versucht, etwas hervorzurufen, just das Gegenteil. Und je mehr ich sage, je mehr ich dafür sorge, dass du bloß niemals denkst, dass es nicht genug sein könnte, desto mehr installiere ich manchmal genau diese Angst. Und wenn ich Kindern unterstelle, dass genug da ist, dann kommen die weniger auf die Idee, etwas schützen zu müssen oder überhaupt weniger auf die Idee, dass Teilen und Abgeben überhaupt ein Thema oder Problem sein könnte. Das ist wie so oft im Leben. Manchmal erschaffen wir genau die Geister, die wir versuchen zu vertreiben.
Mhm.
Also könnte man sich überlegen, was schützt der Bub? Wovor hat er Sorge? Es könnte nicht genug geben. Und was befürchtet er passiert? Was befürchten die Eltern? Das ist ja ganz häufig dieses Geschwisterthema mit der Sorge einhergehend. Die Größten könnten was verlieren.
Ja.
Und die verlieren ja auch ihren Einzelstatus. Die verlieren auch den alleinigen Zugriff auf ihre Eltern. Sie gewinnen aber auch wahnsinnig viel.
Mhm.
Und das Lustige ist ja, dass Eltern, wir haben solche ähnliche Fragen ja tatsächlich schon gehabt, da stets damit beschäftigt sind, wie gleiche ich den Verlust aus? Wir haben nie die Frage, wie wird es denen nicht zu viel des Guten?
Mhm.
Also die geben, also ist wenig Fokus auf ein Geschwisterchen, das dazukommt, ist eine Bereicherung, ist eine Verstärkung, ist du bist nicht mehr alleine gegen zwei.
Das stimmt.
Also x Millionen Sachen. Insofern wäre, glaube ich, mein Fokus, wie kann sie ihn stabilisieren und versichern und aufhören, sich einzumischen.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, ne? Weil da habe ich gerade auch mit meinen größeren Kindern drüber diskutiert, dass die meinten, ich würde mich manchmal zu viel einmischen in deren Beziehung. Das ist sehr spannend, weil die können das natürlich schon so verbalisieren und die fanden, dass ich zu oft sowas sage wie, guck mal, da geht's gerade nicht so gut, kümmere dich mal, ne? Kannst mal mit der drüber sprechen, die scheint Liebeskummer zu haben, kümmere dich mal, ne? Dass die schon sagen so, ey, geht gar nicht. Also wenn du findest, dass sich jemand kümmern sollte, kümmere dich, nun ist das als Mama ja was ganz anderes als eine große Schwester oder ein Bruder oder so im selben Alter. Und das ist aber echt ein Punkt, ne? Den man manchmal als Eltern echt falsch macht. Also man wünscht sich eine bestimmte Art von Beziehung zwischen denen und ist sich der Komplexität, was das eigentlich gefühlt zwischen denen ist, also auch so eine Rivalität, auch ein, da bin ich gerade nicht mental, emotional und ich, und viel billiger auch ein einjähriges Kind, selbst als Mama, als Papa, das hätte man doch gerne eigentlich nur so Teilzeit, weil ein einjähriges Kind ist ja super intensiv, super anstrengend und super präsent und Als Eltern hat man aber die Verantwortung und deswegen denkt man so nicht. Wäre schön, wenn du mal einen halben Tag weg wärst. Aber ein Kind hat die Verantwortung nicht und denkt das, was eigentlich völlig auf der Hand liegt. Du bist mir zu intensiv, du bist mir zu einnehmend und jetzt könntest du auch mal weg sein.
Ich frage mich, wofür will sie den Großen bewahren? Was ist denn das schreckliche Gefühl, was er auf keinen Fall fühlen soll?
Vielleicht will sie auch den Kleinen bewahren von dem Gefühl, dass der Große ihn immer weghaben möchte.
Ja, vielleicht sehe ich es auch zu flockig, ja. Aber in einer Familie, wo ein kleiner Zwacki durch die Gegend stratzt, werden öfter mal Dinge angelutscht. Ich komme aus dem Bild nicht raus, Christine. Angelutscht, umgeschmissen und irgendwas funktioniert nicht. Und es geht ja auch da um eine Dosierungsfrage. Von stimmt, es gibt einige Dinge, Puggelbär, die sind wirklich nur deins. Aber die musst du dann irgendwo aufbauen, wo das kleine Geschwisterchen nicht rankommt. Also ich glaube, in diesem Ansinnen von Eltern, dass es stets richtig zu laufen hat, das kann man nicht herstellen. Und ich glaube, man fordert die Kinder dazu auf, es alles an korrekt zu messen. Und es ist aber nicht korrekt. Es gibt so eine hübsche Geschichte, die habe ich bestimmt schon mal erzählt, weil ich die so amüsant finde, über Albert Einstein. Wer sie noch nicht gehört hat.
Ich habe sie noch nicht gehört.
Echt?
Oh, ich zitiere das. Ich erinnere mich.
Also ich zitiere das relativ oft. Also Albert Einstein angeblich hat er erst mit 4 Jahren angefangen zu sprechen.
Aha.
Ja, und seine ersten Worte waren angeblich: Mutter, auf dem Tisch fehlt der Zucker. Und die Frau Einstein sagt: Aber Albertchen, du hast ja noch nie gesprochen. Wieso denn jetzt? Wieso denn diesen Satz? Und Albertchen sagt: Bislang war alles in Ordnung.
Das ist aber ein Scherz, oder?
Ich glaube schon. Aber ich finde den super. Zu der Frage von, was bilden wir uns als Eltern ein? Woran messen wir uns? Wie perfekt muss es sein? Also du kriegst ein Geschwister, du sollst empathisch sein, aber du sollst bloß nichts von dem Geschwisterchen spüren.
Ja.
Mal zu der ganzen Frage von, das Leben ist dilemmatös. Ne? Also wenn du ein Geschwisterchen hast, dann bedeutet das etwas. Und die Bedeutung ist zum Teil richtig toll und hat seine ärgerlichen Seiten.
Ja.
Davor kann ich dich nicht immer bewahren, oft genug, aber oft genug auch nicht. Und mit den Gefühlen, die das auslöst, die Dinge sind angesabbert, die Dinge sind kaputt, sie sind umgefallen. So wird es den Rest deines Lebens bleiben. Jetzt ist es ein Geschwisterchen, später ist es eine Freundin, dann wird es eine Kollegin sein. Oder eine Nachbarin. Oder eine
Die deine Dinge ansabbert.
Ja, die Dinge ansabbert, die es anders macht, als ich gerne wollte, die sich irgendwie einmischt, mit der ich mir ein Büro teilen muss. Und ich glaube, dass du das handhaben lernen wirst. So, jetzt hat sie sich ja auch nochmal Gedanken gemacht, dass er nicht so gut teilen kann. Und das finde ich auch eine interessante Frage. Was hindert uns am Teilen? Das ist auch unsere romantische Sicht als Eltern auf die Welt. Und wozu wollen wir unsere Kinder erziehen? Wir teilen natürlich alles. Wenn ich mir überlege, mein Freundeskreis käme und würde alle meine Sachen ansabbern oder würde durch meine Schubladen gehen und würde die Sachen alle gerne mit mir teilen wollen, da wäre ich recht verschnupft. Gibt Dinge, die möchte ich gerne teilen. Und ich teile wirklich gerne. Mir macht das richtig innere Freude.
Aus dir heraus,
genau.
Und nicht, weil es irgendwer sagt.
Und nicht, weil es irgendwer anfummelt und sagt: Kann ich das mal haben? Willst du das nicht mit mir teilen? Nein. Sondern wenn ich es anbiete. Insofern frage ich mich, über was kann ihr Sohn bestimmen? Und was sind die Dinge, die er auch gerne gibt? Und mein Eindruck häufig von den Kindern, die nicht so gut teilen können, ist, die sind sich nicht sicher genug. Also nicht sicher genug, entweder in sich oder nicht sicher genug in ihren Dingen. Manchmal hat es was mit Eltern zu tun, von denen, die sich abgucken, dass die Eltern so sehr darauf bedacht sind. Aber das ist seins. Das ist meistens nicht versichernd, sondern eher verunsichernd, wenn man so stark darauf achten muss. Weil wir den in dem Versuch, es gut zu machen, eher ja mitgeben: aufgepasst, nochmal aufgepasst.
Clever.
Ja, also es ist manchmal verrückt, dass wir die Dinge gerne gut machen wollen und sie hinten schief rauskommen, ne?
Ja.
Genau.
Ja, stimmt, weil das ist ja was sich total schön anfühlt, wenn Mama sagt: Kleines Baby, das darfst du nicht anfassen, weil das ist seins, das fühlt sich gut an. Und dann wiederhole ich ja.
Nein,
dann sage ich: Ja, meins. Das
aber
es ist
nicht nur,
meins.
Dass es sich gut anfühlt. Ich höre ja auch, wie meine Eltern sehr stark unterscheiden. Das ist deins, das ist seins, das ist deins,
stimmt.
Das ist seins. Und damit versuchen, die Gerechtigkeit herzustellen, genau genommen wird eine Grenze überbetont. Das ist nicht immer so und weiß ich nicht, ob das bei denen so ist, aber es wäre mal als also wir können ja die Familie nicht reingucken, ne? Aber mal als Gedankenanstoß zu gucken, mache ich vielleicht, indem ich es gut meine, etwas stärker, als ich es eigentlich haben möchte. Und wann und wie hat er eigentlich die Möglichkeit zu lernen, dass Teilen tatsächlich befriedigend ist? Und dass es tatsächlich etwas Schönes zwischen dir und mir herstellt. Und gerade Kinder, die jetzt noch nicht so wahnsinnig reif sind, die empfinden Teilen häufig als Verlust. Und dann ist das, ja, denn auch dann erreichen wir das Gegenteil.
Aber sie fragt ja auch, was ist zwischen Geschwistern normal? Und ich kann jetzt mal ganz kurz so bei uns aus der Trickkiste. Erstens, ich bin ja selbst eins von vier Kindern. Und wir haben teilweise die Brötchen angeleckt, damit, wieder angesabbert hier. Also wir haben angefangen, die Brötchen anzulecken, damit kein anderes Geschwisterkind es mehr möchte. Wir haben wirklich teilweise das leckerste Essen zum Schluss gegessen, nur um dem anderen nochmal richtig schön eins reinzudrücken, dass man ja selbst noch was von der Currywurst hat, während der anderen die letzten knackigen Pommes noch sich ziehen muss mit 7 Kilo Salz. Also ich glaube, da ist viel normal dran und ich sehe es auch bei meinen Kindern. Ich würde sagen, das sind ganz normale Geschwister, aber die sind halt auch vier. Und das ist schon Thema. Also es geht so weit, dass das eine Kind hat die Cafeteria-Karte verloren, das andere nicht. In der Schule verfolgt das eine Kind das andere und das versteckt sich vor dem anderen, weil es die Cafeteria-Karte nicht rausrücken möchte. Ja, aber weil könnte sich ja selbst drum kümmern. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt.
Naja, das stimmt ja nur so halb, Christine, weil ich mal annehme, dass deine Kinder da ein anderes Spiel miteinander spielen. Du kannst mir
nicht. Das ist es nämlich. Es ist ein Spiel.
Du kannst mir nämlich nicht erzählen, dass deine Kinder, wenn es drauf ankäme, nicht miteinander teilen würden.
Alles würden die teilen.
Ja, eben. Also zu der Frage von, was ist normal? Keine Ahnung.
Ja, und ich glaube, aber es ist auch ein Spiel.
Ich wollte gerade sagen, und das ist nämlich vielleicht der Unterschied zwischen, geht es ums, ich sehe, du hast Not, dann nehme ich an, also jetzt mal so, wie ich dich kenne, ja, würden deine Kinder teilen und meine auch. Es geht aber nicht immer darum, dich in deiner Not zu retten, sondern genau wie du sagst, es geht auch häufig um Macht, um Witz, um wer ist schneller, um Konkurrenz. Und insofern finde ich mal zu einer zurückgelehnten Frage, was handeln die eigentlich gerade miteinander aus? Und ist Teilen, ich frage mich, also mal wenn wir so im Anekdotischen bleiben, ne? Weil ich habe meinem Sohn mal Zauberbesteck geschenkt. Das war, keine Angst, so Plastik. Also, das hat aber so Sternchen drauf. Schön. Und in einem unbeobachteten Moment habe ich gesagt, das ist für dich, das ist Zauberbesteck. Nicht ahnend, dass mein Sohn die Dinge zu dem Zeitpunkt sehr wörtlich nahm. Und zu dem Zeitpunkt hat mein Kumpel mit seinem Sohn bei uns gewohnt für eine Zeit. Und der, also mein Patenkind, der hat dann immer dieses Besteck benutzt. Bis eines Morgens mein Sohn in Tränen ausbrach und sagte, ich kann nicht mehr teilen. Jeden Morgen geht jetzt er mit den Zauberkräften in den Kindergarten und ich nicht. Und das fand ich lustig, weil das eben ein Teilen war, von dem wir als Eltern denken, ach, mein Sohn großzügig, der teilt, aber unter dem er offensichtlich, das war ihm einfach zu viel. Also Teilen ist nicht immer toll. Es gehört auch, ich finde, zum Teilen gehört auch dazu, sicher zu haben, das ist meins, das darf auch meins sein, auf das kann ich auch gut aufpassen. Und das möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich dein Freund sein will, weil ich lieb sein will, weil ich ein guter Bruder sein will, weil du meine beste Kumpeline bist, weil es gibt ja x Gründe, aus denen wir teilen. Und Teilen an sich ist nicht immer toll und für sich selbst behalten ist nicht immer gut. So, und das wäre eigentlich interessant mit ihrem Sohn mal, wenn kann ihm auf den Schoß rocken und sagen, erzähl mir mal, wie fühlt denn sich das an, wenn du nicht teilst? Und Mama geht es um Macht und Mama geht es auch um so eine unterdrückte Aggression, die man eben den Kleingeschwistern gegenüber auch mal hat. Total. Oder um das Gefühl, mächtig zu sein oder der Bestimmer sein zu dürfen. Und wenn sie sagt, er hatte im Kindergarten so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten mit seinen Grenzen, dann ist vielleicht zu Hause das auch mal lustvoll zu sagen, ich kann es draußen nicht so gut, aber hier drinnen kann ich es sehr gut.
Und die Kleinen, die wird, also jetzt kann sie das noch nicht sehen, weil der eins ist, der sie, keine Ahnung, auf jeden Fall wird sie irgendwann erkennen, das tut kleinen Geschwistern auch nicht immer nur schlecht, wenn Große ein bisschen gemein, ein bisschen foppig, keine Ahnung. Das sind nämlich nicht die, die dann im Kindergarten lernen müssen, sich durchzusetzen. Da kriegt's in die Wiege gelegt, der sozusagen Lernfeld, einen großen Bruder, der einfach schon viel stärker ist und der voll auskostet manchmal. Und da lernen die richtig was. Mhm. Ich finde es nicht immer, dass der wächst damit auf, das wird ihn nicht verstören für immer, sondern das ist irgendwie auch, das ist ein ewig währendes Spiel und wir machen es noch immer.
Du kannst es nicht planen, nee, und du kannst es nicht erzeugen. Es hat auch ein bisschen was mit den Charakteren zu, mhm, tun, die da im Haus sitzen. Und auch mit dem Familienklima zu tun. Mhm. Ich würde trotzdem jetzt mal, wenn das mein Kind wäre, würde ich mir Zeit nehmen, das mit ihm mal zusammen, mhm, zu untersuchen. Sagen, sag mal, mir fällt so auf. Wo im Körper fühlst du das? Wie fühlt sich das, mhm, an? Und nicht in diese Wertung gehen von, ich erkläre dir und das darfst du nicht und besser wäre, mhm, und schöner, blablabla, sondern wirklich dem Gefühl zu folgen und sagen, und dann manchmal fühlt sich das echt gut an, zu sagen, nö, teile ich nicht, ja. Und es, Kinder lieben das, wenn man diese dunklen Seiten mit denen anguckt, weil die, ja, die Eltern alle immer so mit dem Heiligenschein unterwegs sind. Und da findet nicht unsere Entwicklung statt. Sie findet nicht im Heiligenschein statt. Die findet da statt, wo wir gemein, fies, hässlich, geizig sind. Daran knacken wir als Menschen. Und wenn wir immer wollen, dass die Kinder sich rundum geliebt fühlen, dann bedeutet es insbesondere diesen Gefühlen eine Anerkennung zu verleihen und zu sagen, ich weiß, wie geizig anfühlt. Ich sehe, dass du manchmal geizig bist und das ist okay. Deswegen habe ich dich trotzdem lieb. Wir können trotzdem drüber sprechen und wir können nach und nach rausfinden, wie der Geiz nicht dich im Griff hat, sondern du den Geiz in den Griff bekommst. Aber dafür musst du erstmal zulassen, dass auch das süßeste Kind der Welt manchmal ein bisschen geizig ist. Hm. Und dass, wenn ich das benennen kann und erkennen kann und erfüllen kann, dann bin ich dem nicht so unterworfen.
Ja.
Und ich glaube, viele Eltern haben das nicht im Blick, dass sie selbst diese düsteren Gefühle haben und ihre Kinder, mhm, auch. Und deswegen sprechen wir häufig nicht über die richtigen Sachen. Und ich persönlich glaube, deswegen stellen Kinder auch häufig in Frage, ob sie wirklich geliebt werden, weil das nicht beleuchtet wird im Leben. Und sie immer denken, wenn die aber wüssten, dass ich in, ja, Wirklichkeit, ja, 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 geizig und hämisch bin, dann würden die mich nicht mehr lieb haben. Mhm. Und das ist eigentlich der Trick. Sagen, ich kenne dich in all deinen Ausdehnungen. Ich bin so, du bist so. Ja. Alle Menschen sind so. Und das kannst du meistern.
Das ist immer das Problem, wenn man die Kinder so hochlobt, ne, und gar nicht diese Ecken auch beleuchtet. Die fühlen sich nicht geliebter dadurch, nee, sondern nur falsch gesehen. Und wenn die anderen sehen würden, dass ich ein Ballon aus Illusionen, ja, bin und nur eine Nadel mich trifft und das Ding mal platzt und die sehen, wie, mhm, hässlich es in mir manchmal aussieht, dann würden die mich nicht mehr lieben.
Genau.
Wenn die Diskrepanz zu groß, ja, wird, ne? Ja. Sie hat ja jetzt ja auch gefragt, ist das Verhalten altersgemäß? Ja. Ist es in Ordnung? Fehlt ihm Empathie? Ja.
Findest du, dass ihm Empathie fehlt?
In manchen Situationen fehlt ihm Empathie und das ist völlig fein. Fehlt mir auch. Es kommt doch drauf an.
Aber darf ich mal kurz fragen, erstmal, also ich glaube, der ist, ohne ihn zu kennen, durch und durch empathisch, ja, aber es ist nicht handlungsleitend.
Okay, ja, aber manchmal fehlt mir es auch. Kennst du das? Kennst du so Situationen? Komm, du hast das doch mal so schön gesagt. Ich zitiere das auf. Ich habe es dir schon mal nochmal zitiert und du hast dich nicht mehr erinnert.
Ja, das siehst du mal.
Du hast gesagt, um empathisch zu sein, muss ich in der Lage sein, aus mir herauszutreten und am anderen teilzunehmen. Und das fand ich so einen schönen Satz, weil der mir immer mal wieder hilft zu verstehen, warum meine Kinder manchmal wirklich unempathisch sich verhalten, aber auch vielleicht in dem Moment es wirklich nicht fühlen, weil die so mit sich beschäftigt sind in dem Moment. Und wenn der so mit sich gerade beschäftigt ist in einer Situation, dann ist er doch, also wie soll der sich dann erstmal reinfühlen, der ist eins, sich in einen Einjährigen reinzufühlen, dann noch zu überlegen, was braucht der und das dann noch über die eigenen Interessen,
naja,
zu stellen,
also
weißt
du? Ich widerspreche dir mal insofern, ja, mach mal, als dass ich glaube, der ist total empathisch. Mhm. Und will den Frust beim anderen auch, also, auflösen.
Das kann auch sein. Diese Situation,
also,
gibt es sicherlich
Empathie
auch.
Empathie heißt ja nicht, ich fühle mit und, mhm, rette dich. Ja, also wenn ich zu dir sage, du dusselige, planschke, hässliche Wurst, dann bin ich sehr empathisch und freue mich an deinem Leid. Ich, oh, fühle das sehr genau, mhm, und will, dass du dich so fühlst. Also bloß mitfühlen können heißt
doch
nicht.
Das ist doch der Unterschied zwischen Soziopath und Psychopath. Und Psychopath, dass der eine genau empathisch ist, ja, und fühlt, was du hast und aber Freude dran hat und der andere es wirklich nicht rafft.
Okay, von mir aus bin ich eine Soziopathin, aber Nee, aber weißt du, das heißt, mitfühlen heißt nicht, die liebevolle Entscheidung zu treffen, sondern nur, ich fühle mit, ich schneide das auch mit und ich verhalte mich auch dazu. Und gerade ältere Geschwister, also wie du gerade erzählt hast, haben, ich kann ja niemanden ärgern, wenn ich nicht empathisch bin.
Stimmt.
Genau, also das ist ja auch ein Austausch von Beziehung. Und auch das meine ich mit sagen, also das machen Eltern auch nicht, weil die immer vernünftig erklären und nochmal erklären und nochmal erklären, wie die Welt zu sein hat. Und sagen, das macht richtig Spaß, dass du den anderen ärgerst. Du freust dich richtig daran. Ja. Weil du dann denkst, so, das hast du auch nicht besser verdient. Du bist sonst schon immer der Liebe, aber bei mir kommst du damit nicht durch. Und Kinder lieben das, wenn die sich daran erkannt fühlen. Das finden die so, so gemütlich. Wenn man dann sagt, ich weiß, ich kenne das. Und wir kennen das auch. Wir haben immer krass, wie Eltern so tun, als ob sie den Heiligenschein gepachtet hätten. Also wir kennen das doch alle. Und ja, darüber kann man sich total gut verbinden.
Ja. Ja, stimmt. Also ich persönlich glaube, es gibt beides. Es gibt einmal gerade so dieses Versunkensein in sich selbst und dann nimmt man auch nicht teil am anderen und dann gibt es aber dieses total Lustvolle. Ich glaube, das gibt es echt. Wahrscheinlich sind die empathischsten Menschen auch nicht immer mit ihren Gefühlen bei den anderen.
Ja.
Ja. Aber warte mal, was hat sie hier noch geschrieben? In ihrer Herkunftsfamilie waren Streit und Konflikte nicht an der Tagesordnung. Nicht, weil es sie nicht gab, sondern weil sie nicht ausgelebt werden durften. Ja, Klassiker, oder? Dass man das so nicht gelernt hat.
Also ich bin ja immer so ein bisschen erstaunt, weil ich Streiten ja toll finde. Also nicht dieses sich einfach nur kübelweise Mist über den Kopf gießen, sondern sich auseinanderzusetzen und sich dabei kennen. Ich lerne Leute besser kennen, wenn wir streiten, als wenn wir so harmonisch miteinander irgendwie guten Tag und guten Weg sagen und sagen, hier bin ich, da bist du, dies ist mir wichtig und wir sind uns da nicht einig. Und wir hatten ja vorhin bei unserem Kaffeegespräch, das fehlt unserer Gesellschaft, dass wir uns wirklich auseinandersetzen und nicht einfach nur wegschubsen. Und ich finde das auch im gegenwärtigen politischen Klima immer wieder eine Herausforderung, nicht immer nur mit den Leuten zu sprechen, die eh meiner Meinung sind, sondern sich auch mit Leuten auseinanderzusetzen, die es anders sehen und anders finden. Das strengt einen an.
Ja.
Aber wir kommen nicht vom Fleck, wenn wir es nicht tun. Und das ist in Familie auch so. Also unter Geschwistern sagen, du siehst es anders, du machst es anders, meine Eltern sehen es anders, meine Eltern machen es anders. Dann fliegen manchmal die Fetzen, ob die Kinder klein sind, mittel oder groß.
Ja.
Aber das stiftet Beziehung.
Glaubst du denn aber generell, dass man den Ältesten ein bisschen zu viel zumutet oft oder ein bisschen zu viel erwartet von denen?
Generell allermeistens und den Kleinen wird generell allermeistens zu wenig zugemutet. Und beides hat was für sich.
Spannend.
Ja. Also weißt du was, ich finde das, meine Tochter war relativ klein, als mein Sohn kam und ich fand sie immer so ein süßes kleines Babychen. Mhm. Und dann kam mein Sohn und auf einmal wirkte meine Tochter monströs groß dagegen.
Ja.
Also es ist immer eine Frage von Relation, als wie groß oder klein wir die Kinder empfinden. Ja. Und immer, wenn ein zweites Kind kommt, ist das erste auf einmal groß, ob es will oder nicht.
Mhm.
Und da steckt ganz viel drin, was die Kinder für sich mitnehmen.
Mhm.
Und sich ein bisschen mehr darauf zu beziehen, nicht was verlieren sie. Sondern auch darauf zu vertrauen, die gewinnt richtig viel in dieser Position.
Ja, genau. Also diese Position ist ja auch nicht nur schlecht. Ne?
Es gibt
ja auch das älteste Tochterphänomen. Also man sagt ja, dass die ältesten Töchter am meisten dieses Ding haben, dass sie die größere Verantwortung bekommen und so weiter, weil man denen immer am meisten zumutet oder auch am meisten denen zutraut. Aber das bringt ja auch was. Also von dem Vertrauen kommt ja auch Selbstvertrauen.
Ein totaler Gewinn.
Ja.
Zu Kosten. Und alles, was wir tun, kostet etwas. Dass wir die Kleinen so behüten und so niedlich finden, das ist super. Auch das kostet etwas. Und es ist nicht schlimm, weil wir es eh nicht verhindern können. Wir können uns klar sein. Ich glaube, viele Eltern stolpern über die eigenen Füße in dem Versuch, so viel zu verhindern. Anstatt das zu nehmen, was da ist und was gut ist und damit einen Umgang zu finden.
Ja.
Und sagen, ja, du bist die Älteste, ja, du musst mehr. Und weißt du was? Du darfst auch mehr.
Mhm.
Und der Versuch immer zwischen unterschiedlich alten Geschwistern Gleichheit herzustellen, da frage ich mich mal, wie soll das funktionieren?
Ja.
Und ich glaube, man tut sich und den Kindern einen Gefallen, wenn man dieser Unterschiedlichkeit auch offiziell Raum verleiht.
Lass uns noch mal einmal über was reden, was ich oft auch erkenne, Wut. Wut gegenüber dem älteren Kind. Also ich erkenne das, manchmal habe ich es in mir erkannt, aber ich sehe es auch so im Freundeskreis. Wenn das älteste Kind etwas macht, was das Leben noch schwerer macht, dann kriegt es oft die volle Packung Elternwut. Ich glaube ja, dass da auch viel so diese Überforderung des Alltags, es ist eh voll schwer mit mehreren Kindern, man weiß eh nicht. Und dann wenigstens du, die du doch schon 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre alt bist, wenigstens du könntest doch mir es jetzt nicht auch noch schwerer machen. Und das finde ich auch immer so ein, ja, ich glaube, da muss man sich auch mal so ein bisschen bewusst machen, dass das Kind ja nicht für deine Überforderung zuständig ist.
Und wieso glaubst du, das könnte ja auch bei den jüngeren Kindern sein? Jetzt habe ich dir schon noch das Leben geschenkt, obwohl ich schon wusste, worauf was ich mich einlasse.
Ja, aber also ich würde jetzt mal aus meinem Umkreis sagen, dass es immer die Ältesten trifft und dass denen oft so böser Wille unterstellt wird. So nach Motto, ich habe dir doch gesagt, das geht jetzt nicht auch noch und dann hast du das und das gemacht und warst zu laut und das Kleine kann nicht schlafen oder du hast dies und das und Ananas gemacht. Und der böse Wille, der unterstellt wird, der macht es, glaube ich, allen extrem schwer, ne?
Aber ist es böser Wille oder unterstellen wir denen da schon mehr Vernunft und Durchblick, weil wir es mit denen schon
mehr
so viel
Empathie, als sie vielleicht.
Weil wir mit denen schon so viel geübt haben. Mhm. Aber ich glaube, es hängt viel daran, dass Eltern, also ich wiederhole mich ja, aber überschätzen, was sie durch Erklärung bei ihren Kindern auslösen können. Mhm. Und also ich wiederhole das gerne 1 Million Mal. Kinder handeln nicht vernunftgesteuert.
Mhm. Und handeln, obwohl sie es fühlen, nicht immer empathisch. Ne?
Richtig, sondern ja. Kinder handeln ganz, also noch sehr, sehr lange, sehr impulsiv. Und das ist ganz in Ordnung.
Du hast mir übrigens richtig gerade so einen Stein vom Herzen genommen, weil als du gesagt hast, um zu ärgern, braucht man viel Empathie, dachte ich mir so, es sind ja oft die Kinder, die so viel ärgern, auch bei mir, ne? Wo man so denkt, so, oh, hast du denn keine Empathie? Mhm. Da fragt man sich ja wirklich, ne? Und das hat mir gerade richtig geholfen.
Ha,
danke.
Das freut mich sehr gerne.
Ich so, ja, stimmt. Total empathisch, wenn ich genau weiß, wo deine Problemstellen sind und da schön mit dem Salzstreuer drauf gehe.
Es geht ja gar nicht um, hast du keine Empathie, sondern was hindert mich eigentlich zu sagen, pass mal auf, stopp.
Mhm. Daran hindert mich jetzt persönlich nichts, aber ich habe halt auch keine Lust, ständig Stopp zu sagen. Ne? Es strengt mich halt an. Nicht, dass ich es nicht tue, aber ich habe trotzdem keine Lust mehr drauf. Natürlich hofft man, dass es irgendwann mal ankommt.
Aber Wiederholung ist die Mutter von Lernen.
Top.
So ist es nun mal. Und Kinder müssen die Dinge lernen, es nicht vom Erklären, sondern von es in allen Variationen mehrfach durchgespielt haben. Hm. Dann habe ich es gelernt. Also das sag mal beim Autofahren, das ist wie für Kinder, das ganze Leben ist so, Autofahren kann ich nach 7 Jahren.
Mhm.
Das erste Mal Glatteis, Nebel, Vorfahrt genommen. Ich brauche 7 Jahre Erfahrung im Straßenverkehr, bis man sagen könnte, okay, nun klackert es langsam durch. Und das mit Kindern genauso. Wie viele Streitigkeiten müssen die mit Mama haben, wenn sie wach ist, wenn sie müde ist, wenn sie hungrig ist, wenn sie Besuch hat, wenn Oma da
wenn
ist.
Wenn ich 4 bin, wenn ich 5 bin.
Richtig, um zu sagen, aha, jetzt weiß ich's.
Hm.
Und dass uns da Mama die Puste ausgeht, das tun mir alle Eltern sehr leid, das ist nun mal so, uns geht da Mama die Puste aus.
Ja.
Aber die Kinder üben eben alle Variationen durch.
Hm.
Und Mama muss man da einfach ein bisschen Geduld und Empathie haben. Und es ist was anderes als vernünftig erklären. Es ist mitfühlen, sagen, ach Schätzchen, du übst immer noch deine Sachen beieinander halten. Du übst immer noch, wie nicht teilen geht.
Ja.
Was daran ist schwer zu verstehen, wo kann ich dich unterstützen, damit es zügiger vom Fleck geht, ohne zu erklären.
So ist es. Wir müssen mal noch hier, wir kommen zum Ende, würde ich sagen. Aber ich muss mal noch eine kurze Meldung machen. Und zwar, wir nehmen ja immer ein bisschen im Voraus auf, ne?
Ja.
Und jetzt gerade ist ja schon Dezember. Und
halt, stopp, jetzt müsst ihr euch alle anschnallen, tief durchatmen, denn jetzt kommt
Neid.
Ja.
Ja, weil meine Familie und ich, wir überwintern dieses Jahr am anderen Ende der Welt. Wir machen ein paar Zwischenstopps und landen dann in Neuseeland. Deswegen, aktuell bekommt ihr vermutlich eine Standard-Mail als Antwort, wenn ihr uns Fragen schickt. Das heißt nicht, dass sie verloren sind. Sie sind nicht verloren. Ich bin im Februar wieder da und dann geht das weiter. Und dann arbeiten wir ab. Dann machen wir Doppelschichten, Elke.
Und dann möchte ich, dass meine Mama kommt und sagt, na Elke, wie fühlt es sich so neidisch an? Das ist kein so schönes Gefühl, ne? Wenn man gelb im Gesicht wird, weil die Kollegin in Neuseeland rumhängt.
Ja, das wird, ich beneide mich ja fast schon selbst.
Also,
ja, haben wir uns sehr, sehr lange gewünscht, sehr, sehr lange geplant, sehr, sehr lange gespart. Hörst du das? Mhm. Jetzt hupen hier die Schiffe ja, schon.
Ich finde
vor
das
Neid.
Super, dass ihr das macht. Und ich finde es auch super, dass eure Schulen cool genug sind zu sagen,
ja, clever,
so eine Erfahrung ist mehr wert als 10 Stunden Matheunterricht.
Ja, den machen wir natürlich gut. Auch, aber das hat ja auch die Corona-Zeit gezeigt, das geht ja auch so.
Ich finde es richtig super.
Ja, danke. Ja. Ich auch, freue mich drauf.
Ich bin richtig neidisch.
Ja, wenn
du hast mich nicht eingeladen.
Pass auf, wenn du noch neidischer sein möchtest, kannst du mir natürlich auf Instagram folgen. Da werde ich ganz, ganz bösartig schöne Bilder hochladen und dann kann man ein bisschen mit überwintern. Könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ich muss mich nämlich mal langsam ein bisschen überwinden und auch mal was posten. Ich bin so, ich sammle Follower, aber poste nichts.
Ja, dann müsstest du deine Kinder auffordern, so neidische Jagden aufeinander zu machen, dass man live verfolgen kann, wie sie sich gegenseitig die Ananas nicht
die
gönnen.
Die zeige ich natürlich nicht, meine Kinder.
Ach so, ja.
Verpixel ich.
Kannst eine Ananas auf den Kopf machen, ja.
Ja, sehr schön. Also ihr wisst Bescheid, ihr bekommt wahrscheinlich eine Standardantwort, aber ihr werdet auf jeden Fall gesehen, nur ein bisschen später. Bei wichtigen Dingen, natürlich hat jemand einen Blick auf das Postfach und wird gucken. Da wird euch auch jemand antworten, wenn es wirklich dringende Dinge sind. Aber ansonsten werde ich im Februar abarbeiten. Ja, das wollte ich nur einmal gesagt haben, damit jeder Bescheid weiß und sich nicht ärgert, wenn nicht viel zurückkommt. Ja, also ich hoffe, die Frage haben wir einigermaßen beantwortet. Ich glaube, ja.
Ach, ich möchte noch was sagen. Soll ich mal sagen, was ich mache, wenn ich reise ja auch sehr gerne.
Ja.
Weißt du, was ich mir zum Hobby gemacht habe, was echt interessant ist? Du wirst ja auf viele Neuseeländer treffen oder keine Ahnung, wie oft Zwischenstopp seid. Und ich frage hobbymäßig, was ist für dich gute Erziehung? Oder was sind deine Wünsche für Kinder? Und ich bin immer so von den Socken, weil man in jedem Land andere Antworten hört und es wirklich so große Kulturunterschiede gibt. Das ist echt interessant.
Da bin ich total interessiert dran, ja.
Ja, insofern, wenn du wiederkommst, können wir eine ganze Folge dazu machen. Ach nee, du wolltest ja Urlaub machen. Vergiss, was ich gesagt habe. Stopp,
ich kann ja nicht 2 Monate Urlaub machen. Das habe ich auch meinen Kindern schon gesagt. Erwartet nicht, dass hier 2 Monate alles komfortabel sein wird, weil Reisen ist nicht komfortabel. Also so
ja,
gut haben wir dann auch nicht
vergiss
gespart.
Meinen Auftrag. Ich wollte mich nicht arbeitstechnisch einschleichen.
Ach komm, es gibt doch immer diese eine Kollegin, mit der man zusammensitzen muss, hast du gesagt. Nee, ich finde es eigentlich ganz gut, weil man kann ja auch nicht 2 Monate chillen und man ist ja immer noch man selbst, ne? Und das interessiert mich auf jeden Fall auch. Also wir werden drüber reden, ihr werdet Infos bekommen, aber es dauert noch ein bisschen. Ja, so.
Alles Gute.
Dankeschön. Aber du, wichtige Information, es geht natürlich weiter. Wir waren natürlich total fleißig. Wir sind ja gerade total fleißig und arbeiten ganz fleißig vor. Es wird weitergehen, ganz wie gewohnt.
Wir sitzen hier in Sportklamotten mit Turnschuhen und schwitzen.
Ja, und machen den Marathon. Nein, also es gibt natürlich jede Woche am Donnerstag eine neue Folge. Macht euch überhaupt gar keine Sorgen. Sogar an Weihnachten senden wir. Da wiederholen wir was. Aber das macht ihr
ja
nicht. Ja.
Aha, das wusste ich nicht. Na gut.
Ja, man muss auch zuverlässig bleiben. So, in diesem Sinne freuen wir uns auf nächsten Donnerstag. Dann geht's weiter mit einer neuen Folge. Und bis dahin wünschen wir euch
alles Liebe aus Hamburg.
Alles Liebe aus Hamburg.